So, dann würde ich mal anfangen. Schönen guten Morgen. Willkommen zum, ja, zur zweiten Runde in der Vortragsreihe hier. Mein Name ist Rico Meiner. Ich habe hier an der Hochschule auch mal studiert. Da habe ich so mein ganz altes Alumni-Hoodie rausgeholt. Ja, 20 Jahre her. Wahnsinn. Erschreckend. War eine schöne Zeit. Selbst damals gab es schon den Linux-Tag. Da habe ich auch ein bisschen mit Linux angefangen. Aber wie man sieht, zwischendurch, bei uns, wir sind eine Windows-Hochschule, wo ich jetzt arbeite. Das ist die Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Und mein Linux-Rechner ist zwar da drin, aber ich dachte für den Vortrag, jetzt habe ich alles hier drauf vorbereitet, machen wir es hier in auf Windows. Aber die meisten Sachen haben mich trotzdem ganz gut geprägt. Ich bin halt schon so im Bildungsbereich tätig an der Jade-Hochschule als wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin aber noch Ausbilder für Fachinformatiker und gebe aber manchmal auch noch Seminare, meistens so in Richtung Planspiele, bin also eigentlich aus der Richtung BWL gekommen. Aber als Wirtschaftsinformatiker hier studiert, hat man auch ein bisschen IT-Hintergrund. Also ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass die mich dann hier bei so Sätzen von Satztexten und bei Latisch-Leuten mit reingesetzt haben. Also ganz so Latisch habe ich hier mit ganz kleines bisschen mit drin. Es ist aber eher viel, viel einfacher, was wir hier anstreben, weil wir bei uns halt auch, ich bin halt viel, viel oft an Schulen und versuche halt Informatiklehrer auch zu irgendeinem einfachen Werkzeugen zu motivieren, dass die Sachen schauen, dass sie was Einfaches finden. Und letztes Jahr hatten wir schon so einen Vortrag, der war dann halt nur an sich textbasiert, irgendwas darzustellen, Vorträge hinzubekommen. Und das Ganze läuft im Prinzip auf das Markdown hinaus. Kennt jemand Markdown nicht? Mal ganz kurz hoch. Hände hoch. Markdown kennen, okay. Markdown ist im Prinzip die simpelste Variante, wie man Texte einigermaßen schön strukturiert darstellen kann. Also man schreibt eine kleine Raute, das ist dann halt eine Überschrift, zwei Rauten ist Überschrift 2, drei Rauten Überschrift 3 und so weiter. Und wenn man einen Strich macht, wird es halt eine Liste. Wenn man 1 Punkt, 2 Punkt macht, wird es eine sortierte Liste. Und man kann auch so 3 so Backticks machen und dann dahinter irgendwas hinschreiben. Und die meisten Markdown-Editoren kapieren das ganz gut, wie das funktioniert. Ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel zeigen. Hier ist mal zum Beispiel ein schönes Werkzeug, was wir auch gleich vorstellen. Na, so sieht das dann aus, wenn wir Markdown schreiben. Na, das ist ja von einer Raute. Und wenn wir jetzt sagen, ach, da will ich noch was anderes haben mit 2 Rauten, ist es halt ein kleiner Unterpunkt. Und wenn man dann hier... Hier hat einen Vorteil, man kann bei dem Programm direkt sagen, was man haben will, ein Paragraph, eine horizontale Linie. Sieht man auch schon, wie das geschrieben wird als Text und der formatiert das dann. Ne? Man kann im Prinzip alles Mögliche reinwerfen. Und was wir heute vorhaben, ist, dass wir den Vortrag vom letzten Mal noch ein bisschen ausführlicher auf die Richtung sehen, was kann man mit den Diagrammen machen. Wir hatten jetzt gerade vorher den Vortrag Kontext, wo man halt im Prinzip eine vereinfachte Version von LaTeX benutzt. Und der hat auch dass man auch Bilder generieren kann. Das sind meistens die gleichen Strukturen. Also das, was wir hier sehen, funktioniert bei fast allen. Wir gucken uns auch die Tools hier an. Also VGA-Chart, gucken wir mal ganz rein. Relevant sind für mich aber eher Mermaid und PlantUML. Hat das schon jemand gehört? Okay, das ist aber nicht schlecht. Mal gucken, das ist eher so ein Einstiegsvortrag, aber wer Lust hat, kann da schon mal tiefer reinsteigen, wenn man dann die Doku anguckt. Okay, aber das geht hier auch. Das ist auch gleich ein Werkzeug, was man empfehlen kann. Gut, wir gehen mal in dem Vortrag weiter. Das kann man so bedienen. Ne? Mit Markdown kann man auch komplette Vorträge bauen. Ich kann am Ende mal zeigen, wie der Vortrag hier aussieht. Das geht recht easy. Und wenn man auf S klickt im Vortragsmodus, hat man auch direkt wie beim PowerPoint so eine schöne Dokumentenansicht, dass man halt sieht, was man tut, wie lange das ist. Man kann sogar mit dem entsprechenden Text oben, man kann das mit, wer es YAML kennt, oben drüber kann man sagen, wie lange man jede Folie sich Zeit nimmt. Dann geht es sogar einen kleinen Countdown pro Folie. Habe ich mir jetzt aber den Druck, habe ich mir jetzt nicht gemacht. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Genau, das ist die Software, die ich jetzt hier benutzt habe. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Hedgehog ist ein kollaborativer, sogar weitestgehend in Deutschland entwickelter Editor für Markdown. Und ich habe so die kommerzielle Version, HackMD. Da geht noch ein kleines bisschen mehr. Die Bilder sind ein bisschen schöner und schneller ist auch. Aber Hedgehog empfehlenswert, wenn man das kann man sich privat hosten. Das kann man auch, wer Hochschulkontext hat. Einfach mal die Academic Cloud aufrufen, vielleicht kennt das der ein oder andere. Da ist unter dem Namen PET ist im Prinzip ein Hedgehog installiert und dann kann man deutschlandweit mit allen Menschen im Hochschulkontext gemeinsam in Markdown Dokumente erstellen und aus denen alles Mögliche machen. Und was ich noch viel gerne nutze, ist Marktext. Das geht auf allen Betriebssystemen und da ist der Vorteil, man schmeißt alles, was man halt irgendwo mal zusammengebaut hat, dort rein, drückt auf PDF, zack, hat man eine wunderbare PDF, die fast alles darstellt mit allen Grafiken, weil das Grafiken, das kriegen nicht alle Markdown-Editoren so gut hin. Und was man zum Umformen ganz gut noch empfehlen kann, was man auf jeden Fall mal kennen sollte, ist Pandoc. Das ist halt so ein Kommandozeilentool, um aus Markdown alles Mögliche zu machen. bis hin zu LaTeX oder PDFs oder sonst was. Man kann auch Präsentationsfolien draus machen, hatte ich letztes Jahr mal kurz erwähnt. Das Tool nennt sich MARP, aber da gibt es mittlerweile auch noch mehrere, hatte mir letztes Jahr einer den Tipp gegeben. Genau, und das sind so die Werkzeuge, die wir uns mal anschauen. PlantUML, Mermaid, hier sind die Links dazu. Es gibt auch immer einen Live-Editor, den habe ich schon mal verlinkt. Wenn man dann später die Folien aufruft, kann man hier dann mal draufklicken. Und dann gibt es so ein Ultra-Werkzeug, das Croquis.io, der fast alles, was irgendwie textbasierte Diagramme hergibt, fasst ja alles zu einem Tool zusammen. Und man kann das halt über den Dienst von dem überall in jedes Dokument einbinden, das im Internet hängt. Das erzeugt halt so eine Art Bild, was man über die URL direkt nutzen kann. Exorbitant groß und nutzt alles, was PlantUML Mermaid plus alles andere, kann der alles. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Alles Open-Source-Tools, die man halt mal angucken kann und empfehlen kann. Wir gucken jetzt aber mal heute an, weil beim letzten Mal bin ich auch da ein bisschen abgeschweift. Wir gucken jetzt mal an, was wir eigentlich lernen wollen. Wir wollen mal gucken, wie kriegen wir denn schöne Dokumente hin mit ganz einfachen Werkzeugen. Und da werden die meisten PlantUML und Mermaid jetzt sein. Ich mache immer mal einen ganz kleinen Ausflug in eine andere Richtung. Aber dass man sieht, wie einfach das eigentlich gehen kann, sieht man hier. Ne? Man hat im Prinzip bei Mermaid ist das, was wir hier sehen. Immer oben, der erste Punkt ist immer ein Begriff, was man gerade machen will. Den haben die definiert. Das ist hier eine Mindmap. Und dann gibt es einfach nur einen eingerückten Text und dann strukturiert er sich komplett allein. Ne? Also das ist schon ziemlich cool. Und man hat eine schöne Mindmap. Die sieht allerdings ein bisschen alternativ aus und ja, ein bisschen zu bunt manchmal. Man kann aber alles mit Farbe etc. gestalten, indem man da hinten noch ein bisschen dran rumbastelt. Wer die Doku mal anschaut, sieht, das ist also wirklich nur der Einstieg. Man kann es exorbitant groß machen. Mein Lieblingsding beim, also ich empfehle dann immer pro Tool, was wir jetzt angucken, was dann doch mein Liebling ist, weil gerade für sowas ist dann schon bei mir Mindmap mit PlantUML. Was sieht man, ist jetzt eher mit so lustigen kleinen Einrückungen, ähnlich wie Markdown das macht. Es ist noch ein bisschen näher an Markdown. Und bei PlantUML ist die Besonderheit, man hat immer halt oben erstmal ein Add, Start und dann, was man machen will. Das Prinzip ist aber fast genauso wie bei Mermaid. Also Start Mindmap und man kann dann im Prinzip ganz simpel runterbauen, was man haben will. Und wenn man das mit Schülern, Studenten etc. im Team macht, bei einem, wenn man den wenn man hier so einen kollaborativen Editor halt gemeinsam nutzt und dann bauen halt 5 Leute gemeinsam halt schnell mal so eine Mindmap zusammen. Ne? Das geht halt dann total schnell, wenn man dann kollaborativ da reinbastelt. Und es ist trotzdem noch überschaubar. Ne? Wenn man das Einrückungen ist da schon ein bisschen schwieriger, aber das funktioniert recht schnell und recht gut. Und die KI der Wahl funktioniert halt auch ganz gut mit diesen textbasierten Werkzeugen. Wenn man eine Grafik in die KI reinhaut und dann muss der erst stundenlang rumanalysieren, ist halt unfassbar viel mehr Aufwand. Wenn man das als Text reinwirft, kapiert die KI normalerweise immer, was man will. Und wir nutzen das eigentlich bei uns auch recht viel für irgendwelche lustigen kleinen Aufgabenerstellungen, für die Auszubildung oder auch für Vorlesungen oder Prüfungen selbst, machen wir damit auch. Also jetzt nicht Mindmap, wir kommen noch zu mehr Tools. Ja, wir gucken uns mal an, wie geht es dann ein bisschen größer. Ja, wer SQL kann, im vorhergehenden Text war das schon mal. Ne? Also meine Azubis müssen halt dann schon SQL auf jeden Fall können, wenn die irgendwas mit Informatik machen. Die meisten Wirtschaftsinformatiker und Informatiker bei uns an der Hochschule auch. Und von daher habe ich das ein bisschen aufgeteilt. So eine Grafik gibt es immer mal irgendwie cool in den sozialen Medien. Aber das ist im Prinzip schon eine uralte Version gewesen. Die war früher mal hässlich, aber mittlerweile ist sie ganz hübsch geworden. Dass man halt sieht, wie geht halt so ein ganz simples SQL aufgeteilt. Und man sieht halt die ganzen Befehle mal ganz kurz zusammengefasst. Und wenn man sieht, das sind nicht nur kleine Knubbel, sondern da hat man manchmal auch ein bisschen Platz. Und es gibt sogar noch eine schönere Variante. Man sieht hier in der Mitte, man kann auch noch ein Rot draus machen. Und ja, wer gute Augen hat, kann es lesen. Ganz oben habe ich einfach mal hingeschrieben. Ne? Also man hat es jetzt mit Minus, Minus, Minus und so und Plus, Plus, Plus. Dann hat man links und rechts einfach eine Mindmap und kann es halt flexibel aufbauen. Es gibt übrigens auch die geile Idee, man kann auch unten drunter wieder völlig neu anfangen, mit Minus oder Plus. Dann fängt dann eine ganz neue Mindmap auf der gleichen Grafik an. Ja, so ein ziemlich cooles Tool. Und wenn man ein bisschen Mühe gibt, kann man halt hinter jedes Plus, Minus etc. dann nochmal so einen Unterstrich stellen. Dann lässt er den Rand weg. Ne? Und dann sieht es halt manchmal ein bisschen übersichtlicher aus, weil die Grafik mit allen Bubbles drumherum war ein bisschen unübersichtlich. Und dann kann man oben noch sehen, man kann halt in eckigen Klammern noch dahinter schreiben, Raute, irgendeine Farbe, gibt auch einen Hexadezimalcode oder aber wenn man jetzt einfach nur mal ein Rot irgendwas herausheben will, reicht das ja, wenn man da eine Farbe hinschreibt, ganz oben in der Ecke. Und dann wird es halt in der Mitte rot. Und das kann man mit jedem einzelnen Punkt machen. Plant-UML basiert, wer das kennt vielleicht, Graphviz ist halt so ein, einfach so ein Graph-Tool, ja, wo man halt Graphen miteinander vertüdeln kann. Und alles, was wir jetzt hier vorstellen bei Plant-UML, könnte man bei fast allen Werkzeugen auch wieder miteinander verlinken. Also man könnte auch in der Mindmap jetzt zum Beispiel von Create zu Where irgendwie eine Linie ziehen. Ja, das würde auch wieder funktionieren. Ist aber auch irgendwann zu kompliziert und normale Menschen hängt man dann ab. Von daher, es geht aber. Genau, Mindmap, ne, ein schönes Tool zum Einstieg. Und dann, was jetzt neu dazugekommen ist bei Plant-UML, deswegen habe ich es hier dann doch direkt mal so reingenommen, ist auch, dass man so direkte normale Diagramme, die man so kennt, darstellen kann. Wir gucken mal an, ne, Kreisdiagramm, auch wieder Pi, relativ easy. Man kann dann im Prinzip hier noch einen Titel immer oben hinter angeben bei My Mermaid. Und Pi ist halt hier das Zauberwort. Und ein kleiner Tipp, bei Plant-UML gibt es kein Kreisdiagramm. Oder ich habe keins gefunden. Wenn man eins findet, gerne Bescheid geben. Und hier ist es auch total easy. Man schreibt das hin, was man hinschreiben will, in Hochkommas und Doppelpunkt dahinter, wie groß die Elemente sind. Der rechnet alles selber aus, der layoutet das alles alleine. Man kann auch wieder hier dahinter dann hinschreiben, was man für eine Farbe haben will. Und man kann, glaube ich, zum Beispiel auch die Agenda kann man im Ein- und Ausschalten und auch Titel könnte man auch weglassen. Ne? Also man kann das hier sogar reinschreiben. Das ist aber bei Mermaid Standard. Man hat immer dieses kleine, ich mach's mal auf der Seite, wenn ich es auf meinem eigenen PC mache, merkt es gar keiner. Man hat ja immer dieses Element, was halt das ausschlaggebende Element, was es für ein Graph ist. Dann hat man immer den Titel und darunter irgendeine einfache Variante, wie man was hinschreiben kann. Also Mermaid hält sich da extrem auf einem einfachen Level auf. Das funktioniert eigentlich recht gut. Bei Plant-UML sehen wir dann schon, das wird irgendwann mal unangenehm bei bestimmten Formaten. Die ganz komplizierten habe ich auch rausgenommen. Wer also wirklich UML einsteigen will, den verweise ich dann mal auf die Doku oder wir gucken am Ende mal rein. Und das ist jetzt neu bei Plant-UML. In der Version, die hier installiert ist, in dem HackMD bei denen, geht es noch gar nicht. Seit Ende 2025 können die das auch und das orientiert sich auch sehr an dem, was Mermaid gemacht hat. Man sieht es ein bisschen. Na, man hat im Prinzip Start Chart, ist da der Begriff. Add Start Charge. Und dann hat man im Prinzip H-Axis und V-Axis. Kleiner Tipp, bei Mermaid heißt es einfach nur X- und Y-Achse. Axis, je nachdem. Aber im Prinzip dann eckige Klammer dahinterher, Q1, 2, 3, 4, hat man im Prinzip unten dann die Elemente. Dann hat man die erste vertikale Achse, 0 bis 100. Man kann das auch weglassen. Dann sucht er sich aus den Werten, die er hier drinstehen hat, selber dann automatisch die Größe des Diagramms aus. Also das ist der Vorteil an diesen Werkzeugen. Die funktionieren weitestgehend idiotensicher, dass man das halt wirklich so eingeben kann und einigermaßen im Bild rauskommt. Und wenn es schief geht, zeigt er auch an, was er falsch macht. Dann muss man nur gucken, dass man die Fehlermeldung, die anstatt des Bildes kommt, dann halt eine schöne Fehlermeldung, die nicht mehr so schön aussieht wie das Diagramm. Die muss man dann halt interpretieren und gucken, was habe ich falsch gemacht. Dann muss man in der Regel mal die Doku öffnen. Und hier geht es dann weiter. Man kann aber hier noch eine zweite Achse hinzugehen machen. Das gibt es zum Beispiel bei Mermaid nicht. Das kann nur Plant-UML in der neuen Version. Und dann kann man halt sagen, okay, ich habe noch eine zweite Achse. Und da habe ich jetzt von 0 bis 50 festgelegt, wie ist der Marktanteil. Das ist jetzt mal so eine BWL-Ansicht. Man kann aber alles was anderes auch herstellen. Und dann hier, das sind so Verkäufe. Die Zahlen sind aber einfach nur hingefrickelt. Das ist jetzt sind keine echten Daten. Man kann hier dahinter, wie auch bei vielen anderen, einfach dann auch wieder eine Farbe hinschreiben. Sonst wird das einfach so ein hässliches Grau. Und so wird es halt so ein schönes Blau. Ja, und darunter ist dann im Prinzip, hier sind die Werte, die wir angezeigt haben. Also das sind im Prinzip die Werte für die Balken. Ne, die Zahlen, die hier drin stehen. Und wir haben eine Linie, also Line, und können eine Linie reinlegen mit dem Marktanteil und den machen wir halt 15, 20, das ist ein bisschen eine andere Zahl. Und das sind die Zahlen. Und das will ich aber, dass der das an der Achse V2 ausrichtet. Wenn ich das weglassen würde, dann würden die Zahlen hier nach unten rutschen und der würde sich an der Achse ausrichten, ne, wenn man nichts dran schreibt. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das Grundprinzip ist eigentlich schon extrem einfach. Wenn man es weiß, ist es cool. Genau, in dem Augenblick kann man nochmal verweisen auf ein Tool, was schon auch sehr krass ist, was ich erwähnt hatte in der anfänglichen Darstellung. Ich habe gerade gemerkt, meine Mermaid-Sache ist hier weggeflogen, aber ist nicht so schlimm. Das ist im Prinzip eine Grafik, die dann mit Vega erstellt wurde. Bei Vega können wir vielleicht mal ganz kurz mal schauen, ob ich das hier hinkriege. Weil das ist ein Tool, was man erwähnen kann, was aber eigentlich für den Vortrag hier schon fast zu kompliziert ist. Weil es ist nicht mehr einfach. Ja, es ist nur ziemlich krass, was man damit machen kann. Vega habe ich mal verlinkt. Ja, also die ganzen Grafiken kann man alle mit Vega erstellen. Und das sieht man schon, das sind halt schon auf einem ganz anderen Level Grafiken. Ja, also wenn man da hier irgendwo draufklickt, bastelt er einen halt schon richtig komplizierte Grafiken. Die kann man auch noch animieren. Und da sieht man aber schon, das ist schon sehr Level so auf JSON-Basis. Und das ist dann nicht mehr so, dass man jetzt irgendwelche Schüler mitnimmt. Und auch, also bei einigen Sachen habe ich auch selber nicht verstanden, wie ich es baue. Ich mache es meist mit der KI. Also, ne? Aber es ist schon auch ziemlich krass, was für Werkzeuge dabei rumkommen. Von daher immer eine Empfehlung wert. Na, falsche Seite. So. Genau, als nächstes nochmal, was auch immer mal gebraucht wird und doch bei einigen Sachen ganz gut funktioniert, ist so eine Zeitleiste. Oh, da merke ich gerade, ist das Bild zu klein. Steuerung minus. Geht das? Ja, ein bisschen geht es zumindest. Okay, ah, das ist die Grafik fast zu groß. Ja, weil der Text, das habe ich gemerkt, meine schöne Idee, oben Text, unten das Bild, ist gar nicht immer ganz, funktioniert gar nicht immer. Aber hier, weil ich habe viel konfiguriert, aber das Prinzip hier unten ist das gleiche, ne? Hat halt Timeline, man hat wieder einen Titel, dass man hinschreibt, was ich habe hier HTML-Standard einfach mal aufgeschrieben. Und dann schreibt man immer von halt Jahreszahlen hin, Doppelpunkt, dann kann man im Prinzip irgendwelchen Text denn schreiben. Und dass das vor dem Doppelpunkt steht, ist hier einfach aufgelistet oben als quer, als die Werte, die da stehen. Und alles, was hinter den Doppelpunkten steht, sind immer wieder neue Elemente, die halt hier unten hin hinzugefügt werden. Es sind beide Dimensionen beliebig erweiterbar. Und man kann es auch komplizierter machen. Da gibt es dann noch eine Ebene oben drüber, dass man im Prinzip auch so Jahreszahlen zusammenfassen kann. So, was weiß ich, Ära vor HDMI, dass man da noch VGA mit reinbasteln könnte oder ältere Standards. Dann würde das hier von, könnte man dann halt im Prinzip noch eine übergeordnete Kategorie hinsetzen. Dann wird aber das Diagramm auch ein bisschen komplizierter vom Text her. Aber es funktioniert recht gut. Und die Originalversion ist auch wieder so hässlich in Mermaid, wie wir vor uns die erste Mindmap gesehen haben, dass die also in jedem Eckchen eine völlig andere Farbe bauen. Man kann aber alles, wir bauen immer Stück für Stück im Vortrag auf, dass es überall ein bisschen mehr gibt. Hier oben kann man im Prinzip dann hinschreiben, was für ein Theme das hat und dass man möglichst dann nicht jedes neue Element mit einer neuen Farbe versehen sollte. Na, also man kann, ich habe mal ein Beispiel verlinkt, bei den Beispielen, da habe ich halt alles bei mir in den Hochschulfarben, in dem hässlichen Rot und Grau gemacht. Aber es funktioniert, da kann man jedes Element beliebig auch gestalten. Muss er aber oben dann, die Konfiguration wird dann irgendwann größer als das eigentliche Diagramm. Dann noch ein Werkzeug, was man vielleicht noch mit nutzen kann oder mal wissen kann, ist noch GraphWiz. Das ist im Prinzip die Vorgängerversion von allen möglichen Sachen. Da hat er einen Text weggeschnitten. Das ist aber schade. Der Text ist, gerade überlegen. Na gut, man kann es im nächsten Beispiel sehen. Der Text ist hier noch relativ einfach. Es ist aber im Verhältnis zu einem Mermaid-Diagramm wesentlich komplizierter. Ich kann mal zeigen, auf welcher Basis ich das gebaut habe. Hier ist mal die Basis, die wir da benutzt haben. Also das Coole ist, man kann mit GraphWiz eigentlich dann wieder alles machen, aber es wird dann schon wieder ähnlich wie bei LaTeX dann wieder irgendwann sehr kompliziert. Aber wir erklären mal ganz kurz, wie GraphWiz funktioniert. Das ist halt wirklich so aus den 80ern noch. Es wird aber bis heute weiterentwickelt. Also man kann es immer noch nutzen. Und ist im Prinzip auch die Grundlage für ganz, ganz viele Werkzeuge, die man so in dem Bereich kennt. Also professionelle Bibliotheken, professionelle Programme nutzen auch GraphWiz bis heute noch. Aber wir gucken mal durch, was der hier überhaupt macht. Na, man hat halt hier bei GraphWiz oben dann immer so ein Stehen, entweder Graph oder Digraph, also entweder einen normalen Graph oder einen gerichteten Graph. Und dann ist das aber halt schon immer mit einer geschweiften Klammer beginnt das. Und dazwischen kommen dann Daten. Und man kann dann Node, das sind im Prinzip die Knoten, die man benutzt im Rahmen des Diagramms, die kann man gestalten. Ne? Man schreibt Node, eckige Klammer, dann schreibt man halt Font Size, wäre jetzt die Größe der Schriftart und dahinter Shape. Shape ist halt Plain Text, bedeutet, dass das drumherum nichts ist. Also das soll nur den Text ausgeben. Es wird dann normalerweise immer ein Viereck drumherum malen. Man kann aber dort alles drumherum basteln. Also und man kann auch alles wieder bunt machen. Aber hier war ja das Ziel, dass man einfach nur mal einen Überblick hat. Und dann war das Ziel halt mit GraphWiz auch mal eine Zeitleiste zu machen. Und ich hatte vor Ewigkeiten sowas mal versucht selber und da habe ich gemerkt, das scheitere ich völlig. Deswegen auch die Quelle, das hat im Internet mal jemand probiert und hat es dann so gebaut und seitdem nutze ich halt die Grundlage, um dann irgendwelche Zeitleisten damit zu bauen, weil man kann es halt automatisiert dann doch irgendwie ganz gut zusammenstellen, wenn man Abhängigkeiten halt mal im Zeitverlauf darstellen will. Also das klappt schon sehr hübsch und man kann es gut nachvollziehen und man kann hier drüben alles wieder hinschreiben, aber es ist nicht ganz ohne, das zu verstehen. Na, man hat im Prinzip hier erstmal die Daten, ne, 72, 76, das ist erstmal der lustige Pfad, der hier runterführt. Na, das ist ganz simpel, Graphen bedeuten, ich schreibe irgendeinen kleinen Text hin, zweimal Minus, eine eckige Klammer und dann den nächsten Punkt und Semikolon, das ist im Prinzip dann schon, verbindet zwei Knoten miteinander. Und das bis zur Zukunft, so habe ich es mal gemacht. Es könnte auch sein, dass dann irgendwann mal ein Fehler reingebastelt wurde, weiß gar nicht, ob das... Und dann gibt es aber hier nochmal, jetzt habe ich den Schriftgröße ein bisschen größer gemacht und alles, was danach kommt, wird halt mit der Formatierung für die Knoten ausgegeben. Und jetzt will ich aber, dass 1976 halt die beiden Elemente, Heschi und Birn, dass die halt auf der Höhe stehen. Na, und da sieht man schon 76, Heschi, Birn. Und man sieht schon, man hätte so ein bisschen die Reihenfolge, stimmt, weiß gar nicht, die 72 ganz oben. Thompson hatte dann, kriegt es auch irgendwo eine Möglichkeit, das rüberzukriegen im Original. Und da sieht man schon, 78 will ich die beiden Elemente und so weiter und so fort. Und dann sind die alle auf der gleichen Höhe. Ja, das kapiert der Interpreter erstmal ganz gut. Und jetzt will ich aber, dass die Elemente alle miteinander verknüpft sind. Und dann fange ich wieder an, diese lustigen Pfeile zwischen die Elemente zu schreiben. Und dann kriegt er das auch hin. Ne? Das sind im Prinzip alle möglichen Verknüpfungen, die wir hier drüben dann sehen. Wenn da mal irgendwas kompliziert ist mit irgendwelchen Sonderzeichen etc., sollte man immer eigentlich drumherum Hochkommas schreiben. Damit er das ordentlich hinschreibt, weil wenn dann irgendwie ein Sonderzeichen zwischendrin ist, macht es sonst halt den schönen Graph kaputt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, auch die Kanten halt schön zu gestalten. Da sieht man schon, bisher haben wir eigentlich die Kanten, die wir hier hatten. Ne? Also jedes Mal, wenn so ein Pfeil steht, ist da eine Kante hier entstanden. Ne? Das ist immer ein ganz simpler Pfeil. Man kann die alle bunt und dick und gestrichelt etc. machen. Ja, aber hier war das Ziel, lass es einfach so, wie es ist. Ne? Das sind die ganz normalen Pfeile, die Standard sind. Und hier unten sehen wir mal, es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, mach dir mal die unsichtbar, ne? Style invisible. Und dann haben wir im Prinzip so Verknüpfungen zwischen Corn Shell und Shell. Dann sieht man schon, da ist dann irgendwas so, man sieht, es ist nebeneinander, aber hier gibt es im Prinzip dann keine Verbindung mehr zwischen den Elementen. Die stehen einfach so im Raum, dass man weiß, die gibt es noch, aber sie haben keinen direkten Kontext. Auf dem Level kann man halt wunderbar auch so mal eine kompliziertere Grafik erstellen. Aber da sieht man schon, es gibt halt ein Level nach oben. Ne? Also Mermaid, PlantUML, echt in den meisten Fällen für ganz einfache Tätigkeiten wunderbar geeignet. Aber irgendwann wird es auch knackig. Also das hier unten, die Quellen, sind meistens dann irgendwelche Verknüpfungen, entweder ins Netz oder zu Sachen, wo ich schon mal was mehr zusammengestellt habe. Da der Vortrag, der kommt jetzt im Anschluss dann auf meinen Vortrag, da kann man dann gerne noch mal dran rumspielen, weil eigentlich ist es so eine Motivation zum Einstieg. Also man kann sehen, es geht in allen Richtungen beliebig tief rein. Also ich würde sagen, ich kann mittlerweile einiges, aber man ist immer wieder überrascht, was alles noch geht mit diesen Grafwerkzeugen. Dann ein schönes Werkzeug, was ich bei mir letztens mal gefunden habe, was jetzt auch neu dazugekommen ist, so vor ein paar Monaten, vor zwei Jahren glaube ich, ist so ein Flussdiagramm. Das ist im Prinzip so eine Verknüpfung, wenn man halt irgendwelche Abhängigkeiten zwischen, wo geht zum Beispiel die Kraft von einem Motor in welche Richtungen hin. Was ich jetzt mal gefunden hatte, ist aber, die Zahlen sind jetzt nur so einfach hingefrickelt. Also das ist jetzt keine echte Darstellung von keinem Bundesland, so die Hoffnung. Man kann das aber sehr einfach auch mit Mermaid wieder machen, weil eigentlich ist es unfassbar schwer, so ein blödes Sankey-Diagramm, Flussdiagramm hinzubasteln. Es gibt da Tools für, das sieht da wieder okay aus, aber es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Ja, und hier ist es im Prinzip auch so, dass der, machen wir vielleicht auch noch einmal Minus, dass man hier auch wieder, man macht, das ist noch in der Beta die Version, bei einigen neueren Versionen kann man das Beta dann irgendwann hinten weglassen, dann läuft es überall. Und das ist auch relativ easy eigentlich, das hinzukriegen. Also man hat im Prinzip eine Quelle und man hat ein Ziel und einen Wert. Und das bekommt der Interpreter aber ganz gut hin. Ne? Also wenn man, das kann auch richtig groß sein. Also es gibt im Netz von denen Beispiele mit 20.000 Einträgen und dann frickelt er einen riesen, ich glaube Öl, also auch Energiebranche. Wo geht Öl, Wasserstoff etc., welche Mengen an Zeug hin? Und das kann man aber auch beliebig stapeln. Ne? Also man kann im Prinzip dann, was weiß ich, ich habe hier CDU und dann CDU in die Richtung, wo es halt hingeht. Und dann sieht man das auf beiden Seiten und dann sieht man, das geht von da nach da. Und es geht von da wieder nach da. Und dann baut er sich wirklich so eine Kraft zusammen, wie das halt funktioniert. Und die Werte dahinter sind halt die Grundlage dafür, was dann dahinter steht. Also von daher ein schönes Werkzeug. Und da gibt es noch einen schönen, das habe ich letztes Jahr auch schon mit erwähnt, ein schönes Werkzeug, das nennt sich LiaScript. Da kann man aus billigsten Markdown richtige Kurse für Hochschule machen. Also hier in Chemnitz gibt es auch hier Physik und Co. Gibt es so einen Elementarkurs, da hat sich auch einer eine Mühe gegeben. Das sind so mehrere tausend Zeilen Und er hat ein komplettes Skript mit allem, was irgendwie zur Physik zu tun hat, in so einen LIA-Skriptkurs gebaut. Ist aber im Prinzip so ein simples Markdown mit ein kleines bisschen Bonus. Na, also hier ist es auch eine simple Tabelle. Also das kennt, glaube ich, jeder, der Markdown schon mal gesehen hat. Das ist eine Tabelle in Markdown. Und man macht oben drüber einfach Data Type. Und die haben aber ganz, ganz viele Datentypen. Ne? Also Sankey ist jetzt nur eins. Und die können aber eine Heatmap, eine komplizierte, mehrdimensionale, das, wie heißt denn das gleich nochmal, so eine Spinne, ne, wo im Prinzip dann in allen Richtungen, in allen Dimensionen ein Graph eingezeichnet ist. Das könnt ihr auch mit LIA-Skript, einfach nur mit einer Tabelle da drin. Ne, den Link setze ich noch hier unten mit rein, da fehlt ja noch, wo das herkommt. Das Schöne bei denen ist, es ist auch interaktiv. Also LIA-Skript ist im Prinzip der, ja, man könnte so überlegen, es ist der Vorteil bei LIA-Skript, ist es Markdown, ist aber dann schon schön formatiert. Ne? Alles, man kann dann im Prinzip drauf rumklicken. Man kann die Daten, die man das sieht, sogar dann live ändern, wenn man es nutzt. Und man hat den Vorteil, das sind übrigens zwei Leute aus Freiberg, ne? Also ein Professor Zug in Freiberg ist das, der mit seinem Assistenten André Dietrich, nein, glaube ich, die entwickeln das. Das ist ein mega Werkzeug, hatte ich letztes Jahr ein bisschen mehr erwähnt, aber immer wieder eine Empfehlung wert, auch für Grafiken haben die da ein Modul reingebaut, wo die aus Tabellen und anderen Werkzeugen solche Grafiken machen. Also für interaktive Lehrmaterialien top. Na, der liest vor, der macht da mit Markdown kleine Tests rein, also ist auch ein mega Ding. Genau, dann gehen wir weiter. Was auch noch ein spannendes Ding ist, da habe ich ewig dran rumgebastelt. Ich wollte für meine Azubis mal kurz darstellen, wie funktioniert denn so ein blöder Join in einer SQL-Datenbank. Habe ich ewig rumprobiert und ich habe kein Werkzeug gefunden und habe es dann selber gebastelt. Also es gibt immer noch die Variante. Oh, der hat er sogar ein Coding falsch gemacht. Aber das Prinzip wird klar. Hier oben ist eine SVG-Datei und bei Markdown oder den Werkzeugen, die wir hier nutzen, kann man halt SVG total easy reinbauen und auch eine SVG-Datei ist im Prinzip textbasiert, ein Diagramm zu erstellen. Der Vorteil hier ist noch, das kapiert noch jeder, ne, da steht einfach nur, ich will einen Kreis haben, ne, X und Y, 140, 100 Radius und füll die mal mit der Farbe und dann auf 240, ne, das ist also der Kreis da drüben, auch wieder mit der Farbe und dann muss ich aber nochmal, damit der schwarze Kreis hier schön geschlossen ist, muss ich nochmal ohne Inhalt nochmal drüber malen. Tada. Ne? Und man hat im Prinzip so ein Venn-Diagramm. Habe ich auch gemerkt, ja, eigentlich viel einfacher. Kleiner Tipp, ich habe unten mal verlinkt, wo ich es gebaut habe. Also das hier wieder leer zu kriegen, ist wiederum schwieriger. Da muss man wieder einen Pfad anlegen in SVG und schon wird es wieder anstrengend. Da habe ich dann doch die KI konsultiert, hilf mir mal. Also weil das war per Hand dann nicht machbar. Oder für mich nicht machbar, sagen wir es mal so. Ja, und jetzt sehe ich, dass Mermaid das gemacht hat, auch seit neuestem. Das ist aber erst in einer ganz neuen Version drin und ist aber viel cooler, als ich es überlegt hatte. Also das ist schon, die haben jetzt auch wieder Wenn-Beta und dann ist halt total easy, ne? Set A, Set B und vereinige das Union A, B und schreib da was rein. Ja, also da kann man nicht meckern, das ist doch idiotensicher. Und dann kann man sogar Doppelpunkt dahinter machen, wie groß die Kreise werden sollen. Man kann da mehrere Kreise verbinden, man kann die wieder farbig machen. Also mit den einfachen Werkzeugen von Mermaid kann man das auch wieder dann schön gestalten. Wenn man also ein Venn-Diagramm braucht und vor dem Problem steht wie ich, Mermaid ist dann in der neuen Version die Möglichkeit, das gut zu lösen. Genau, dann haben wir mal, fangen wir so ein bisschen an, in die Fachlichkeit reinzugehen. So ein Netzwerkdiagramm. Oh, das hat er gar nicht hübsch gemacht, schade. Ich kann es danach gleich nochmal zeigen. Der wird im Prinzip hier ein schönes Netzwerkdiagramm unten hin malen. Aber ich zeige gleich nochmal die Gesamtzusammenfassung, da ist es dann auch mit drin. Weil ich habe von diesen Plant-UML, wenn die größer werden, werden die so groß, dass man das kaum noch links und rechts nebeneinander bekommt. Geht aber auch recht easy. Ne? Man kann im Prinzip dann hier schon mit sehr realitätsnahen Werten arbeiten. Ne? Man hat halt hier sein Netzwerkdiagramm, dann hier hat man ein Netzwerk, so die demilitarisierte Zone, hat hier eine Adresse, so ein paar Elemente, Ebenen, Dinger im Web stehen, ein paar Rechner und hat halt hier ein internes Netzwerk mit der IP und kann halt hier auch wieder Elemente und Datenbanken etc. hinzufügen und dann kapiert er das auch, was er da hinmalen soll. Zeige ich gleich noch. Genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen verrutscht, weil jetzt müsste eigentlich, Graphen kommt noch. Jetzt gucken wir mal an, wie die Graphen funktionieren, die wir vorhin schon mal gesehen haben mit Grafwitz. Und schauen mal, was wir mit dem Plant-UML und Mermaid so einigermaßen gut tun können. Weil bisher haben wir die Sachen einfach nur wunderbar nebeneinander gemalt. Und der Vorteil von denen, die haben halt auch wieder die Möglichkeit mit sehr einfachen Mitteln, wir hatten ja bisher so 1972-1976, ne, einfach nur Text miteinander verknüpfen, recht easy. Und man kann aber auch alles Mögliche dann draus machen. Ne? Man kann auch wieder Graph hinzuschreiben oben oder Flowchart, gibt es mehrere Varianten, was man da oben hinschreiben kann. Und dann gibt es halt im Prinzip wirklich nur also A, B, C. Ne? Man sagt im Prinzip, das ist mein Knoten A und ich könnte jetzt unten dann hinschreiben A, Strich, Strich, Pfeil, B. Ne? Da würde halt zwischen A und B wird immer noch ein Pfeil entstehen. Aber das sind halt dann im Prinzip so Elemente, die halt hier haben die, ja, man sieht es gar nicht, oh, man sieht es einigermaßen, ne? Abgerundete Ecken, eckige Ecken, dann hier die Raute. Oder ein richtiger Kreis sind einfach nur zwei runde Klammern. Also die haben sich da schon Gedanken gemacht, wie man jedes Element wieder irgendwie hübsch malen kann. Ne? Und dann halt hier auch so eine Datenbank, hätte man auch nicht drauf kommen können. Ne? Eckige Klammer, runde Klammer. Also waren die schon clever. Oder hier ein Parallelogramm, haben die einfach zwei Slash hinzugefügt um den Knoten. Und dann kann man jedes Element, was man per Text schreiben kann, mit einem schönen Element drumherum legen. Das geht in Mermaid. Und so ähnlich hat das Plant-UML, die machen es ein bisschen anders. Bei Plant-UML steht auch wieder Start-UML, also wie immer oben das Element wird gestartet, dass wir halt im UML-Modus sind, wo wir alles miteinander verknüpfen können. Und hier kann man im Prinzip dann sagen, okay, Actor, und dann kann man hier, das von ist im Prinzip der Begriff, der benutzt wird, und hinten könnte man aber A, B, C, D, E und so weiter hinschreiben und auch wieder A minus B, dann würden auch wieder die Elemente verknüpft, ein Graph wird entstehen und man kann aber alles halt mit verschiedenen Elementen zusammenbauen. Ich mache es mal noch ein bisschen kleiner. Ja, dass man sieht, das sind halt schon extrem viele Sachen. Also hier Use Case zum Beispiel, das könnte man auch als Attribut für ein ER-Diagramm basteln. Man kann also diese Graphen dann irgendwann so ein bisschen missbrauchen, umbiegen. Irgendwann wird es auch anstrengend, sehen wir auch gleich, weil es dann einfache Varianten gibt und komplizierte Varianten. Aber die Möglichkeiten sind schon extrem groß, was man allein an Begriffen hat, um da irgendwas hinzukriegen. Und dann vergleichen wir nochmal die drei Elemente, die wir jetzt gerade schon so kennengelernt haben. Ja, also ein ganz billiger Graph mit Plant-UML, wo man dann halt einfach was verknüpfen könnte. Wäre hier jetzt eigentlich von links nach rechts. Ne? Also jedes Element macht es ein bisschen anders. Ich wollte aber, dass die von oben nach unten gehen. Deswegen kann man da so auch dann sagen, in welche Richtung was geht. Also gerade für sowas wie ER-Diagramme, Datenmodelle, Klassendiagramme, da ist im Prinzip der Spruch hier total relevant. Ne? Left to right, also von links nach rechts, bitte die Richtung ausrichten. Und dann klappt das. Und der Rest ist recht easy. Ne? Man hat wieder sein Start-UML, Start, Minus, Größe gleich, also so ein Kleinpfeil, Stopp und Semikolon. Jetzt sieht man schon, jetzt unterscheiden die sich ein ganz kleines bisschen, die Elemente. Wir gucken das mal an, wie das bei Mermaid ist. Ah, das hat gar nicht so gut funktioniert. Das kann man aber ganz kurz ändern. Oh, das zeigst du dann nochmal in Summe, wenn wir es nochmal sehen. Es ist im Prinzip der gleiche Spruch, nur viel einfacher, auch Start zu Startpfeil zu Stopp. Und bei Graphits, was ich eigentlich zeigen wollte, bei Plant-UML ist es minus größer 1 mit einem Strich. Bei Mermaid ist es auch ein Strich, bei Graphwitz sind es wieder zwei Striche. Na, man muss also bei jedem dieser Tools, die man jetzt nutzt, muss man ein bisschen aufpassen, was man da nimmt, weil sonst wundert man sich, oh, ist ein Fehler drin, das liegt manchmal wirklich nur an so einem Minus in dem Pfeil. Ja, das war eigentlich so das Ziel. Und dann gucken wir mal ganz kurz rein, was so an UML-Diagrammen möglich ist bei den, ein bisschen verrutscht, bei den Elementen. Das ist so der einfachste und wir haben dann noch ein Klassendiagramm und es gibt aber dann weitere Aktivitätsdiagramm etc. Die werden aber irgendwann, ist es dann schon so, dass man da, das kriegt man dann, ist schon ein bisschen mehr Text, den man dann reinwerfen muss, damit es schön aussieht. Hier sieht man im Prinzip auch, wie sieht das dann ein bisschen größer aus. Man sieht hier dieses Left-to-Right-Direction, damit dann das halt links von links nach rechts gelesen werden kann, braucht man auch hier zum Beispiel. Na, wenn man das weglässt, würden die kleinen Männlein einfach hier oben hingestellt und das Ganze würde nach unten sehen und es würde nicht mehr so aussehen wie so ein UML-Diagramm, was man eigentlich in der IHK-Prüfung sehen wollte oder beim Abgeben von einem Studi, der sowas mal abgibt. Ist aber recht easy, trotzdem nachzuvollziehen. Man hat hier auch wieder Actor, Administrator, Actor-System. Damit man später effizient damit arbeiten kann, kann man immer da hinten noch so ein Alias hinzufügen. Ne? Also man merkt, wir bauen immer ein bisschen mehr auf, wir fügen immer ein bisschen mehr in den Inhalt, den wir hier darstellen, hinzu. Und mit den Werkzeugen hier hinten können wir das dann wieder machen, ne? Dass wir dann solche Verknüpfungen hinbekommen. Also S-Admin, man könnte auch Admin schreiben, aber AD-System als S. Und dann haben wir wir wollen so ein Viereck da drum herum basteln, dass wir halt jetzt die Use Cases sammeln. Na, das wird dann einfach Rectangle, Räume, ne, kann man hier oben dann einen Begriff reinstellen und dann haben wir einen Use Case, den wir da reinstellen und dann macht er automatisch so einen runden Bubble drum, wie wir es gerade gesehen haben. Ne, also jedes so ein Begriff, also ein Actor ist so ein kleines Strichmännlein und ein Use Case ist halt so ein rundes Bubble und dann kann man die wunderbar miteinander verknüpfen und damit man unten nicht alles wieder neu hinschreiben muss, die Begriffe, kann man halt diese Abkürzungen nehmen. Ne? Also das sind im Prinzip so kleine Aliasse, die man miteinander verknüpft. Und so wird dann aus einem recht komplizierten Diagramm unten, man muss es schon mal schön trennen, oben schreibt man alles hin, was man ausführlich hinschreiben will mit Inhalt und man könnte es auch schon formatieren, wenn man das auch was bunt haben will. Und unten schreibt man einfach hin, wie ist die Verknüpfung zwischen den Elementen, dass halt der Admin den Use Case 1 braucht, ne? Der sucht die Räume aus, der Use Case 1 verweist dann wieder zum Studenten, zum System und das System macht dann Räume reservieren. Ist jetzt auch kein mega guter Use Case, aber man kann beliebig große Dinger daraus machen und das dann halt gut miteinander verknüpfen. Also es ist schon ein schönes Werkzeug. Dann kann man auch ein bisschen noch ein komplizierteres Ding, ist mal ein ER-Diagramm, da sieht man mal den Unterschied. Hier hat es sogar funktioniert. Hier ist im Prinzip wieder Plant-UML. Da sieht man schon, hier habe ich gefrickelt, na, weil das ER-Diagramm gibt es in Plant-UML so nicht vorgesehen. Man bastelt das halt sich so nur zusammen, weil man muss ja ein bisschen nach unten gehen. Ich erkläre jetzt hier nochmal, High Circle bedeutet einfach nur, dass hier die Elemente ein bisschen hübscher strukturiert sind. Und auch Skin Param sind im Prinzip, man kann dann alles Mögliche in dem ganzen Plant-UML-Elementen automatisiert noch schön gestalten. Ja, also hier wird es dann so, dass man sagt, ich will bitte die Pfeilfarbe in Grau haben und die Rahmenfarbe in so einem helleren Grau, so fast weiß. Ja, und deswegen ist hier dann auch kein Rahmen mehr direkt zu sehen. Und hier die Pfeilfarbe ist nicht schwarz, sondern ist halt so grau. Ja, das kann man, also jedes Element kann man einzeln schön verwalten. Man kann auch in jedem Bild, wenn man es irgendwann mal automatisiert, zum Beispiel sowas wir schreiben wie Footer, dann schreibt er unten unter jedem Bild halt rein, was weiß ich, mein Name, Copyright etc. Also man kann, die Gestaltungsmöglichkeiten sind dann exorbitant, das baut sich riesig auf. Soweit bin ich aber in dem Vortrag jetzt nicht gegangen, aber wer will, kann da beliebig tief einsteigen. Und jetzt sieht man auch wieder, es gibt hier wieder ein Element, Entitäten, Adresse, Student, Vorlesung. Wobei Adresse habe ich, warte mal, Student, Dozent habe ich vorhin weggelassen. Das sah das Diagramm nicht mehr so schön aus. Es ist im Prinzip hier, habe ich Wohnheim draus gemacht und Dozent weggemacht. Dann muss man so ein Diamond dazwischen frickeln und dann hier noch einen. Und dann muss man halt leider Adresse 1 zur N-Beziehung zu, oder 1 zu hierher, dann da zu N. Ja, und dadurch hat man im Prinzip eine ganze Menge an Arbeit. Und wir gucken mal, wie das in Mermaid geht. Da sieht man schon, das Leben ist schöner. Ne? Das war eigentlich das Ziel. Ne? Wohnheim zu Student, wohnt in. Und dann braucht er halt Wohnheim, Student, wohnt in, besucht. Das sieht man schon. Also da bei ER-Diagramm ist wieder Mermaid unschlagbar. Ne? Also da sieht man, jedes Tool hat so seine Vor- und Nachteile. Und da habe ich mal probiert, das in LaTeX zu machen, weil das war eigentlich so ein... Ja, ich habe zum Glück so ein Tool gefunden, wo man halt schon mal so ein ER-Diagramm oben drüber hatte. Man sieht dann, es wird halt kompliziert. Also hier steht mein Student. Dann kann man hier wenigstens noch sagen, okay, ich habe so 3 cm Abstand zu seinen Kollegen. Aber ja, es wird halt, also man sieht, man muss in allen Richtungen jetzt schon mal scrollen. Ja, also hier ist der Student. Man kann die ganzen Abstände festlegen. Hier ist die Vorlesung und da ist das besucht. Ja, also man merkt, da ist dann schon, wenn man das mit diesen anderen Grafikwerkzeugen macht, wird es noch schöner. Ich habe aber ein schönes Tool oder einen schönen Einstieg gefunden. Der ist hier unten. Weil hier unten habe ich einen kleinen Einführungskurs verlinkt. Man muss zugeben, die Einführung in diese Variante, so Grafiken zu erstellen, es geht noch, ne? Also kleine lustige Elemente, wo man einfach nur ein Diagramm malen will, das geht auch recht gut mit LaTeX, Tick, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen, weiß jemand, wie das heißt? Ticks. Wie bitte? Ticks. Okay, ja, dann besser wird's nicht. Okay. Also, aber es ist trotzdem schon beeindruckend, weil dort kann man wesentlich krassere Sachen machen. Ne? Also wer das mal googelt, was erstellen wir mal mit Ticks irgendwelche lustigen, krassen Grafiken, das hat gar keine Grenzen. Also was ich da schon gesehen habe, ist mit allem, was wir bisher besprochen haben, nicht vergleichbar. Also wenn man komplizierte mathematische 3D-Darstellungen von irgendwelchen Körpern haben will, dann muss man sich ein bisschen Arbeit machen.
Das ist ein Layer über PostScript.
Ja. Es ist schon ziemlich krass, also, aber man muss zugeben, also wenn man jetzt verglichen hat mit den lustigen kleinen Werkzeugen, die wir kennengelernt haben, ist das schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gut, dann gehen wir nochmal kurz in Klassendiagramme rein. Da muss ich zugeben, bin ich trotzdem Fan von Plant-UML, auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist. Dann sieht man nochmal einen Punkt, man kann jedes Element nicht nur schön gestalten, bunt machen, alle Elemente irgendwie farbig machen. Man kann auch das Ganze skalieren. Ne? Wenn man merkt, das Bild passt gar nicht so in mein Layout jetzt von meiner Dokumentation rein, kann man immer Scale und dann 1.5 bis 0.5 festlegen. Und dann kann man aber auch wunderbar alles wieder miteinander verknüpfen. Man sieht hier schon, man hat Klassen. Die benennt man und man macht einfach Plus, Minus etc. drauf und dann kapiert er auch selber, ah, das sind jetzt private Klassen, private Attribute oder private Methoden oder private Elemente oder und dann macht er halt mit Plus und Minus so kleine lustige Bubbles davor und dann kapiert er sogar, wir schreiben hier nichts dazwischen. Wenn eine Klammer ist, macht er das unter die Linie. Wenn da einfach ein Etikett da steht, macht das über die Linie. Ne? Also das macht er schön automatisch und auf dem Level kann man also zum Beispiel bei IHK-Prüfungen oder so sind immer solche lustigen kleinen Klassendiagramme, erstellen mal XY, ne? Und da muss man halt wunderbar so darstellen, wie es läuft. Genau, dann gibt es noch was ganz Lustiges mit Grafwitz, das kann ich jetzt auch nochmal zeigen, aber das sieht man, das ist ähnlich wie diese Zeitverlauf-Elemente, das kann man auch noch größer machen. Der Vorteil, wenn man dann das Grafwitz nutzt und haut es in die KI und sagt, jetzt lösch mal da die Elemente und füge mal mit der Tabelle die Aufgabe hinzu, kann man also für seine Azubis wunderbar schnell innerhalb von Sekunden halt so ein leeres oder ein einigermaßen unvollständiges Netzplan erstellen und sagen, ja viel Spaß, üb mal drin rum, erstellt es mal in der richtigen Reihenfolge, na, und dann, oder man kann halt die Lösung dazu anzeigen, wenn man dann die Elemente sich automatisch generieren lässt. Dann gibt es noch eine schöne Variante, die man mal kennen sollte. Es gibt noch die Möglichkeit, alles per Hand zu malen mit ASCII. Ne? Also es gibt auch Freaks, die machen so ASCII-Art draus. Ich muss zugeben, ich nehme dann Vorlagen und bastel die mir so zurecht, dass es machbar ist. Ich habe mir so einen Wirtschaftskreislauf gebastelt. Das war halt mit den Werkzeugen, die wir kennengelernt haben, nicht so einfach. Das geht damit ganz gut. Man muss halt nur sehr genau immer treffen. Ne? Wenn man hier ein Element irgendwie links daneben hat, sieht das die Grafik nicht mehr schön aus. Der gestaltet die aber doch ganz hübsch. Ja, und da gibt es richtig umfangreiche, aber da wird der Text wieder so groß, dass man nichts mehr erkennen kann. Aber empfehlenswert, ne? Und das Ganze nennt sich Dithr. Und kleiner Tipp, das Ganze geht auch wieder mit PlantUML. Also PlantUML fasst im Prinzip alle möglichen Varianten von verschiedenen Diagrammen schön zusammen. Und man kann das auch wieder gestalten. Ne? Also kann man lustige kleine Farben reinmalen und kleine Dinger reinlegen und dann ja, geht eine ganze Menge. So, zum Abschluss noch kurz ein paar kleine lustige Bonusdinge. Man kann auch ein Sudoku bauen. Das ist auch total einfach. Man schaltet einfach Sudoku hin und dann generiert, mal gucken. Ja, generiert jedes Mal ein neues Sudoku. Man kann hier hinten aber auch eine Nummer hinschreiben, dann ist es im Prinzip ein Hash, den er drauflegt oder ein Seed, besser gesagt. Und hier unten sieht man auch, was man halt für Elemente hat. Also den hat er jetzt automatisch erstellt und dann kann man da auch Sudoku zusammen basteln. Falls jemand Musik interessiert ist, was auch geht, das hat aber nichts unbedingt, das hat er gelöscht, das ist aber schade. Aber wir klicken mal kurz drauf, dann kann man zumindest sehen, was dabei rumkommt. Man kann also zumindest in diesem Diagramm, die wir jetzt bauen, wenn ABC unterstützt ist, ist eine Notation, die recht easy ist. Also Musik habe ich gar nicht so viel geplant, ich hatte mal meine 1 in Notensetzung, ist aber 40 Jahre her. Man kann da einfach Noten hinschreiben, dann malt er da so lustige kleine Elemente draus, man kann die auch schön gestalten. Weil eigentlich hatte ich in den Vortrag hatte ich nämlich eigentlich das hier reingemalt. Nee, das noch nicht. Das hier hatte ich reingemalt, ne? Alle meine Enchen. Ja, also kann man dann Text drunter schreiben, irgendwelche Noten hinbasteln und wird ein schönes Notenblatt draus. Man kann es auch übertreiben. Hier unten so sind dann abartig große Elemente, die dann halt richtig groß sind. Genau. Rein, falsche Richtung. Okay. Dann kann man auch hier CSV aus so einer Tabelle machen. Das ist im Prinzip für Markdown-Tipp. Wenn man einfach CSV-Preview hinschreibt, macht er aus ganz normalen Tabelle aus ganz normalen CSV eine schöne Tabelle, weil große Tabellen machen ja auch keinen Spaß. Genau, und das wäre erstmal so der Einstieg dazu. Die Empfehlung ist aber jetzt zu allem wirklich, man konsultiere die Doku und arbeitet sich noch tiefer ein. Also alle Elemente, die wir gesehen haben, werden noch schlimmer. Viel Spaß und vielen Dank. Genau, gibt es Fragen dazu?
Wenn Sie Fragen haben, warten Sie bitte mit dem Mikrofon da.
Ich habe den Eindruck, dass sind viele von diesen Tools sind Wrappers um Tix oder Graphits oder Python so Libraries. Und die Frage ist, in 5 Jahren, welche von diesen Tools werden überleben? Also wenn ich jetzt viel davon erstelle, soll ich mir vielleicht doch die Graphics Intermediate Version versionieren, weil vielleicht halbe von diesen Tools kaputt sein wird. Das ist keine Kritik, das ist nur eine Frage.
Naja, die Frage kann ich beantworten. Die bleiben auch in 5 Jahren noch bestehen. Die bleiben in 5 Jahren noch bestehen, die beiden. Also PlantUML wird immer weiter ausgebaut, ist überall im Einsatz. Die Grundlage ist übrigens Java, ne, und die haben Grafitz dort als Grundlage reingebaut und man kann es im Prinzip auch als Kommandozeilen-Ding benutzen. Man muss aber Java und Grafitz installiert haben, um PlantUML selber auf einem eigenen Server hosten zu können. Dann kann man es selber zusammenbauen, ist aber in ganz vielen Tools integriert. Und Mermaid ist noch krass, ist einfach nur eine JavaScript-Bibliothek, die läuft völlig unabhängig von allen bisherigen Elementen. Die malen das da per Hand zusammen. Und Mermaid ist aber auch überall installiert. Also egal, wo ihr hinkommt, ob GitHub, also alle Versionsverwaltungstools, also ich weiß gar nicht, da gibt es gar keine Grenze. Also wenn ihr Wikipedia mal Mermaid eingibt, ist so eine Liste, wo das eingesetzt wird, fast überall. Und Grafitz auch, ne? Also das ist so, die 3 Tools werden bestehen bleiben, mindestens. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Tools, die aber halt ziemlich cool sind. Also bei Vite, bei dem Vega Lite, muss man zugeben, ist einfach nur geil, was man schnell erstellen muss. Wenn man also ein kompliziertes Bild braucht, nimmt man sich halt das Tool der Wahl, erstelle das Bild, speichere den Text in seine Versionsverwaltung ab und hoffe, dass es halt in 5 Jahren noch geht. Im Notfall hat man das Bild und muss halt was Neues suchen. Okay.
Ja, ich interessiere mich für interaktive Grafiken, jetzt egal ob auf Webseiten, Präsentationen, im Lehrmaterial. Also was sind gut passende Umgebungen, wo sich hier solche Grafiken automatisieren lassen? Oder interaktiv darstellen?
Na, ganz interaktiv werden die nicht. Das LIA-Skript ist mit JavaScript auch gebaut. Die kann man wirklich noch bewegen und man kann noch hin und her schieben. Die Grafiken, die erstellt man einmal. Man kann die sich runterladen. Man muss sogar in HackMD zum Beispiel, was ich jetzt hier benutze. Kann ich mal kurz zeigen. Also, ist das hier mein... Halt, hier ist es. Na, wenn ich hier irgendwas habe, wir stellen das mal um und machen mal keine Slideshow mehr draus. Ja, wenn ich hier irgendwo draufklicke, kann man hier den Code kopieren, das Ganze groß machen oder halt das Bild runterladen. Na, das ist so, weiß ich, ob das schon die Frage beantwortet. Also interaktiver wird es nicht. Also man kann die Elemente dann nur hier halt verändern, ne, das funktioniert.
Na, ich dachte jetzt an den Slider, wo ich diese Verzweigungsebene einstellen kann, sowas in der Art.
Ja, also auf GitHub gibt es, wer Mermaid kennt, gibt es auf GitHub so einen interaktiven Slider, um große Diagramme, die mit Mermaid erstellt wurden, halt zu bewegen. Wenn man da jetzt so ein exorbitantes Datenmodell hat mit 10 Meter in jede Richtung, dann kann man das auf GitHub halt schön sliden. Interaktiver wird es aber mit den beiden Werkzeugen jetzt nicht. Das würde gehen. Er hatte gefragt, ob man einen Link reinsetzen kann. Wobei, hier geht es, glaube ich, gar nicht. Es geht bei Markmap, ist ein Werkzeug, wo man Links wunderbar miteinander als Map verknüpfen kann. Und ich glaube, in Mermaid geht es gut. In PlantUML macht er den Link nicht.
Ja, ja. Danke. Fast was Ähnliches wollte ich auch fragen. Wenn ich ein C4-Diagramm mache, ist das halt möglich, wenn ich auf der einen Ebene jetzt auf ein Symbol klicke, dann ein anderes Diagramm zu bekommen, dass ich sagen, rein und raus zoomen kann?
Okay, dann verknüpft man aber nur Grafiken miteinander.
Das genau.
Für alle, die nicht wissen, worum es geht. Also man kann das habe ich auch verlinkt, was ich jetzt hier zeige. Man kann da beliebig nach unten gehen. Ich habe ja mal Inhaltsverzeichnis. Das erstellt übrigens bei so einem interaktiven Tool automatisch. Einfach nur TOC hinschreiben. C4. Ah, habe ich gar nicht mehr drin. Oder? Also man sieht, es gibt eine ganze Menge. Ich habe diese C4-Dinge habe ich irgendwo drin. Also man kann im Prinzip dann richtige Grafiken von Amazon, ich weiß, irgendwo liegen dann Grafiken, man kann die beliebig tief strukturieren. Das hier ist C4, glaube ich. Da gibt es dann solche Elemente und man kann ganz viele Elemente noch miteinander verknüpfen. Also man kann es immer schlimmer machen. Also hier ist dann, man sieht es schon, das sieht dann nicht mehr schön aus. Also man kann das, was wir jetzt gesehen haben, kann man beliebig tief strukturieren. Die Elemente sind aber hier verknüpft. Also wer das mal Lust hat, mal anzugucken, kann es gerne ausprobieren.
Ja. Na, bei C4 geht es ja vor allen Dingen, dass das, was in dem einen Diagramm Elemente sind, sind im nächsten Diagramm das komplette Diagramm, das ich praktisch wechseln könnte. Das ist kein Problem.
Da bin ich gar nicht ganz sicher. Habe ich mit PlantUML nicht probiert. Ich nehme die immer einzeln und verlinke die dann eher komplett drin. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich hätte noch eine andere Frage bezüglich Offline, Online. Welche von diesen Tools, Editoren, es geht ja dann auch ums Rendering, funktioniert auch offline? Weil manchmal hat man ja Situationen, kein Internet, Deutsche Bahn oder ähnliches. Ne? Mhm.
Nee, dann ist der Tipp, man nehme Marktext. und schmeiße das da rein. Und in der perfekten Welt sieht man, dass dann ein Großteil einfach so offline funktioniert. Ja, also die ganzen, was wir jetzt gesehen haben, geht auch offline, indem man es einfach in Marktext oder in anderen offline Desktop-Browser rein, Desktop-Editor reinwirft, VS Code. Also sämtliche IDEs machen das. Ja, das wären so die besten Tipps, um es offline hinzukriegen.
Danke für den Vortrag. Eine kleine Anmerkung zu Dita. Also wenn man das Ganze in Emacs editiert, da gibt es Org-Mod Dita, dann werden die Sachen automatisch zugeteilt. Das heißt, man hat dann kein Problem mit der Einrückung.
Ach so, man verkackt es nicht, wenn man ein Leerzeichen zu viel hat. Ah, das ist gut. Das empfehle ich mal meinem Azubi, da freut er sich.
Ich wollte nur, weil ja gerade die Offline-Frage kam, soweit ich weiß, ist ja PlantUML auch ein Kommando.
Kannst du ein bisschen lauter reden?
Entschuldigung. Und zwar, gerade eben kam ja die Frage, dass es wegen Offline und so. Und soweit ich mich erinnern kann, ist ja PlantUML auch ein Kommandozeilentool.
Genau, man kann es auch offline, ja.
Man könnte einfach so ein Makefile machen, wenn man das...
Ja, wenn man übermotiviert ist, kann man das auf jeden Fall machen. Also ja. Mein Azubi ist meistens am Anfang noch nicht so gut. Für den empfehle ich dann immer halt Marktext. Also das Ziel ist hier bei dem Vortrag gewesen, eher Lehrer und Schüler, normale Studenten, die einsteigen, eher so jemanden anzusprechen, der es oder im Unternehmen, man sagt, oh, ich mache was irgendwie... Der Informatiker kann natürlich viel mehr machen, das ist schon klar. Man kann es auch automatisieren, die ganzen Diagramme. Da gibt es aber, glaube ich, fast noch geilere Tools.
Ja. Auch ich möchte mich bedanken für den Vortrag. Ich hatte noch in der Einführung gelesen, dass Sie noch ein Azubi-Projekt vorstellen wollten. Das hat mich noch
interessiert. Da bin ich gar nicht dazu gekommen. Das, was wir jetzt gesehen haben, hat mein Azubi als Abschlussprojekt letztes Jahr oder dieses Jahr im Januar jetzt endlich fertig bekommen. War auch gut. Und hat eine viel bessere Idee gehabt, als ich als Vorschlag gehabt habe. Der baut im Prinzip so eine kleine Datenbank für jeden Nutzer, der auf so einen Prüfungstrainer draufgeht. Das ist ein Prüfungstrainer für IHK oder für alle möglichen Softwareprojekte, für alle möglichen Prüfungen. Und die müssen halt sowas prüfen wie eine Datenbank komplett simulieren. Das gibt halt einen Text mit, erstelle mir das Datenmodell, erstelle die Normalform daraus. Und dann muss er auf der Basis der Datenmodelle erstelle mir SQL-Statements XYZ oder erstelle UML-Diagramme XYZ etc., erstelle die Klassen und so weiter. Und der hat im Prinzip schon mit KI-Hilfe offline, also mit dem eigenen kleinen KI-Modell, das so gebaut, dass der Prompts richtig gut zusammenstrukturiert hat, mit auch Basis von diesen Diagrammen. Und er stellt im Prinzip dann teilweise Lehre oder vor, also der hat die Diagramme ja schon und sagt, okay, erstelle mir für das Diagramm halt, oder erstelle jetzt die Datenbank und als Lösung zeigt man halt direkt das Element an und entweder malt er es selber und kann vergleichen oder man kann es auch prüfen, wenn man es auf einem einfachen Level baut, erstelle die Entitäten etc. miteinander. Das hat er jetzt gebaut, ist da auch schon, also er ist jetzt übernommen, der Vorteil, ein Jahr haben wir auf jeden Fall noch weiter. Von daher, wer da Interesse hat, ist im Prinzip ein Prüfungstrainer, der aktuell solche Module kann, wie also Multiple-Choice-Fragen kann der automatisiert erstellen, auf dem Level, wie eine IHK-Prüfung ist. Also wir haben dann unsere eigenen Trainingsdaten der letzten 12, 13 Jahre, was wir geübt haben, reingeworfen und er stellt halt darauf aufbauend halt komplexe übergreifende Aufgaben, die für ein Abschlussprojekt oder für eine Abschlussprüfung relevant sind, weil sonst hat man das sehr selten. Eigentlich, wenn die richtig prüfen und üben, egal auch Schüler, Studenten, man kennt das, wenn die mal üben würden, dann würden die auch bessere Noten schreiben und später plötzlich mehr können. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man schon an einem praxisnahen Beispiel das umsetzt. Wer da Interesse hat, google mich, Rico Meiner, und schreibe mir eine E-Mail. Ja, also es ist schon ein schönes kleines Tool, ist auf Git, wird frei sein für alle, kann man nutzen. Okay, ansonsten würde ich sagen, die nächsten kommen. Vielen Dank und schönen Tag noch.